Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde und freuen uns, dass Sie wieder da sind und mit uns Gottes Wort hören. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Psalm 130. Bei dir, Herr, ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Einige Informationen am Anfang. Zunächst Einladung, Sie sind herzlich eingeladen zur nächsten Bibelstunde, nächsten Sonntag. So Gott will, wieder zur gleichen Zeit, 14 Uhr hier. Und wenn es Einladung gibt, gibt es manchmal auch eine Ausladung, nämlich ist an dem darauffolgenden Sonntag am 19. keine Bibelstunde, weil wir da unseren Schwesterntag haben. Wir haben gehört, bei dir, Herr, ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ja, die Sorge, ob Gott uns unsere Sünde anrechnet, die brauchen wir nicht zu tragen. Es gibt Vergebung. Wir dürfen darum bitten, so wie David auch in seinen Psalmen. Und wir sprechen miteinander jetzt einen Psalm, den Wochenpsalm 143, wo David auch um Vergebung, Schutz und Wiederherstellung betet. Herr, erhöre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die schon tot sind. Und mein Geist ist in mir geängstet. Mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich gedenke an die früheren Zeiten. Ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, Herr, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Flucht. Ja, dass Gott für uns ist, uns vergibt und uns Zuflucht bei ihm schenkt, das verdanken wir Jesus und seinem Erlösungswerk. Und so singen wir jetzt zwei kurze Lieder, in dem wir im ersten Jesus anbeten und in dem zweiten unser Herz für sein Reden öffnen.
Ja, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen bei unserer Bibelstunde. Und ich bewundere Sie, dass Sie sich bei diesem Wetter aufgemacht haben. Ich habe mich auch aufgemacht, aber ich habe keinen weiten Weg. Und ich habe auch die Vergünstigung, dass ich sitzend predigen darf. Ich denke, es macht Ihnen nichts aus. Ich werde Sie vielleicht trotzdem erreichen. Wichtig ist, dass unser Herr Sie erreicht mit dem, was er Ihnen heute sagen möchte. Ich grüße auch meine Schwestern im Weitblick, die jetzt an der Übertragung sind und mithören. Und dann bete ich zum Anfang. Danke, lieber Herr. Du willst gerne mit uns reden, willst uns gerne immer wieder herausholen aus unserem Alltag, willst uns gerne auch in dieser Gemeinschaft segnen heute Nachmittag. Und Herr, dein Wort ist uns etwas Kostbares und nun bitten wir dich, segne du dieses Wort und segne unser Hören. Segne mein Reden. Danke, Herr. Amen. Kennen Sie das auch? Sie sind in einer Sache einfach ratlos. So ging es mir wieder einmal und ich fragte meinen Herrn um Rat. Sie haben das gewiss auch schon oft getan. Und ich fragte: Herr, was soll denn das Thema und der Text dieser Bibelstunde sein? Ist doch wunderbar, dass man ihn das fragen kann. Und am Tag danach brachte die Post die Nachrichten vom Missionswerk Friedensbote. Ihr Missionsgebiet sind die Nachfolgestaaten der früheren UdSSR. Und als erstes in diesem Heft ist immer ein geistliches Wort zu finden. Als ich dessen Überschrift las, sagte ich: Danke, Herr, das ist es. Und darum soll es jetzt in dieser Bibelstunde gehen, nicht um dieses geistliche Wort, das in diesem Heft geschrieben war, sondern die Überschrift war es, die mir die Richtung gewiesen hat. Also dann konnte meine Vorbereitung beginnen. Das Thema in diesem Heft war Sorgen. Und vielleicht denkt jetzt mancher von Ihnen: Ach, darüber habe ich schon so viel gehört. Es reicht mir eigentlich. Aber nun sind Sie hier und ich bin mit diesem Thema auch hier. Und vielleicht sind Sie doch bereit, noch einmal vom Sorgen und Nicht-Sorgen zu hören. Das Wort Sorgen war aber nur ein Teil der Überschrift über diesem geistlichen Wort. Dann folgte ein Gedankenstrich und dann das Wort Entsorgen. Also Sorgen, Entsorgen. Und das war noch nicht alles. Ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen beendeten diese Überschrift. Ich habe einen ersten Leitgedanken. Die Sorgen des Lebens. In seiner Endzeitrede in Lukas 21 sagte Jesus: Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch, und dann Punkt, 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 wird manches aufgezählt. Und unter anderem sagt der Herr an dieser Stelle: Durch die Sorgen des Lebens. Dass eure Herzen nicht beschwert werden durch die Sorgen des Lebens. Jesus hat manches Mal das Sorgen angesprochen. Er hat es nicht ausgeklammert. Also ausgeklammert, als würde oder dürfte es die Sorgen gar nicht geben bei seinen Nachfolgern. Die Sorge ist immer wieder ein Thema und war es immer wieder bei unserem Herrn, denn es gibt sie. Die Sorgen des Lebens, wer kennt sie nicht? Bei uns sind es weniger die Sorgen, die Jesus in Matthäus 6, Vers 25 erwähnt, die Sorgen um Essen und Trinken und um die Kleidung. Und ich lese jetzt diesen Vers, Matthäus 6, 25, und es geht überhaupt heute Nachmittag um diesen Abschnitt, Matthäus 6, 25 bis 33. Also dieser erste Vers: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Bei unserem Sorgen geht es meist um anderes. Aber wir wissen es, und gerade auch in unserer Zeit, wir wissen, dass es sehr viele Menschen gibt, die Mühe haben, sich ausreichend zu versorgen mit dem, was man zum Leben braucht. Aber es gibt eben auch noch viele andere Gründe zum Sorgen, eben auch bei uns. Sollte aber nun jemand unter uns sein, der gar nichts vom Sorgen weiß, dann rate ich den Sorgenfreien, sich nun ganz bequem zurückzulehnen, vielleicht aber trotzdem zuzuhören und dabei dankbar zu werden für das sorgenfreie Dasein, falls es das überhaupt gibt. Tatsache ist, dass bei vielen Menschen die Sorgen so etwas sind wie tägliche Begleiter. Und das Sorgen lässt sich auch in der Nacht nicht einfach abstellen. Die Sorgen sind einfach da und viele von uns wissen, was es heißt, Grund zum Sorgen zu haben. Und ich weiß es auch. Manches Mal wird die Sorgenlast sehr groß. Man kann sogar krank werden vor lauter Sorgen. Ich gebe Ihnen etwas weiter, was eine junge Frau über ihr Sorgen berichtet. Wir waren schon etliche Jahre verheiratet, die Kinder waren noch klein, die Sorgen waren groß. Ich kam aus den Geldsorgen nicht heraus. Das Geld wollte nicht ausreichen. Mein Mann bezahlte immer noch die Kosten für seine Ausbildung und sein Gehalt als Jugendleiter war nicht sehr groß. Und eines Tages bekam ich Besuch von einer Frau, mit der ich offen reden konnte. Was bedeutet dein Glaube für dein Leben? So fragte sie mich im Lauf des Gespräches. Alles, sagte ich. Aber damit war sie gar nicht zufrieden. Das ist mir zu pauschal. Sag mir, woran denkst du denn morgens, wenn du aufwachst und abends vor dem Einschlafen zuletzt? Und ich habe gedacht, wir lassen uns vielleicht ganz kurz das auch fragen, indem wir eine ganz kleine Pause machen, einen kleinen Augenblick still sind. Ich sage das noch einmal. Woran denkst du denn morgens, wenn du aufwachst und abends vor dem Einschlafen zuletzt? Die junge Frau erzählt dann weiter, ich wusste sofort, wovon sie redete. Denn morgens und abends kreisten immer dieselben Gedanken wie ein Mühlrad in meinem Kopf. Geldsorgen und die Frage, wie ich meine Kinder erziehen sollte. Ich lag abends lange wach und schrieb in Gedanken böse Briefe an die Männer, die meinem Mann eine erbetene Gehaltserhöhung verweigerten. Und einmal geschah das mit der Bemerkung, sie hätten eben nicht 4 Kinder haben sollen. Also in meinem Herzen hat sich außer den Sorgen noch ein Groll festgesetzt. Soweit einmal die Situation der jungen Frau. Unser Herr Jesus hat von unseren Sorgen gesprochen. Aber nicht so, als müssten wir eben sorgend leben, nein. Er sagt, lasst euch nicht von den Sorgen des Alltags gefangen nehmen. Aha, so gefährlich sind sie also, dass sie gefangen nehmen können. Gefangene sind nicht mehr frei. Sie sind sozusagen an ihre Sorgen, in diesem Fall, an ihre Sorgen gebunden, sehr von ihnen beschlagnahmt. Die junge Frau, deren Situation ich eben erwähnt habe, redete von den immer gleichen sorgenden Gedanken, die sich wie ein Mühlrad in ihrem Kopf bewegten. Und mancher von uns kennt das. Und wie gut, dass Jesus in der Bergpredigt zum Sorgen deutliche Worte gesagt hat. Unser Herr weiß, was zurzeit unsere Sorgen sind, was meine sind und was ihre sind. Er weiß es von jedem von uns und nicht erst, wenn wir sie ihm nennen. Aber er wartet darauf, dass wir sie ihm nennen, als Zeichen unseres Vertrauens zu ihm. Sorgen des Lebens. Darum ging es im ersten Teil und nun zweitens, sorget nicht. Da sagt der Herr in Matthäus 6, 26, sorget nicht, aber das ist nicht alles und er will es nicht nur sagen, sondern uns auch helfen, das Sorgen zu lassen. Das Sorgen lassen, das fällt uns schwer. Wie soll das gehen? Er hat in Matthäus 6, also in diesem Abschnitt der Bergpredigt 25 bis 33, davon geredet. Und er hat 3 hilfreiche Perspektiven genannt. Perspektiven? Was ist gemeint mit Perspektiven? Nicht verzagen, Internet fragen. Da habe ich schon manche Begriffserklärung gefunden. Und Folgendes habe ich erfahren. Das Wort Perspektive hat seinen Ursprung in einem lateinischen Wort, das die Bedeutung hat, hinsehen, weitersehen, durchblicken. Also weitersehen im Sinne von in die Weite sehen. Eine Perspektive haben, das heißt auch wegschauen können, um auf anderes zu schauen. Das ist dann der Blickwechsel. Und Jesus nennt in diesem Abschnitt drei Perspektiven als Hilfen gegen das Sorgen müssen. Drei Blickrichtungen könnte man sie auch nennen. Und die erste Blickrichtung, der Blick auf das, was Gott geschaffen hat. Jesus sagt, schaut euch die Vögel unter dem Himmel an. Ich lese Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Dr. Gerhard Meyer sagt dazu, die Vögel des Himmels galten in Palästina als ein leichtsinniges Volk. Aber sie leben. Leichtsinnig vielleicht, weil sie nichts tun für ihr Einkommen oder für ihr Leben können. Aber sie leben, sagt Dr. Meyer, sorglos. Mit Saat, Ernte und Einbringen der Ernte hat ja der Landwirt sehr viel zu tun. Also er muss etwas tun, damit er Nahrung einbringt. Aber die Vögel können leben, weil der himmlische Vater ihnen Nahrung gibt, die sie finden können. Und Jesus unterstreicht hier, wie an vielen Stellen im Wort Gottes, dass wir als seine Nachfolger einen fürsorgenden Vater haben. Nicht nur die Vögel, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel, sagt unser Herr. Und soweit Dr. Gerhard Meyer. Und so ist in Vers 27 die Frage unseres Herrn zu lesen, wer von euch kann denn durch sein Sorgen seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Also der Blick auf die Vögel lenkt unseren Blick auf Gott, der sie versorgt. Und dabei dürfen wir wissen, wir sind noch viel mehr wert als die Vögel. Darum, sieh die Vögel unterm Himmel. Noch einen Blick auf etwas von Gott Geschaffenes. Im Lied wurde es schon erwähnt. Das Schauen auf die Blumen hilft uns, den Schöpfer zu sehen, der nicht spärlich gibt. Dazu lese ich Vers 28 und 29. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Jesus will uns sorgenden Menschen helfen durch Beispiele. Die Lilien auf dem Feld, wild wachsende Pflanzen, eigentlich Anemonen. Sie wachsen und gedeihen, ohne dass sie dafür arbeiten und ohne dass sie sich ein Gewand, ein schönes Gewand, anfertigen müssen. Und dabei sind sie wunderschön, schöner als der berühmte König Salomo. In Israel war man sich einig, dass Salomo der prächtigste aller Könige war. Aber Jesus sagt, eine unkrautähnliche Ackerblume ist schöner als Salomo. Und wer hat sie so schön gemacht? Der Schöpfer. Übrigens ist es noch heute für den modernen Naturwissenschaftler ein Rätsel, warum es in der Natur nicht nur um Zweckmäßigkeit geht, also Nützlichkeit, sondern auch eine unübertreffliche Schönheit herrscht. Und wie sehr freuen wir uns auch an dieser Schönheit. Und da lese ich Vers 30 in unserem Abschnitt. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Noch einmal Dr. Gerhard Meyer, er sagt, Jesus ermutigt seine Jünger zum Vertrauen. Also die, zu denen er damals geredet hat, aber es waren ja auch noch mehr Gläubige dabei. Er stellt uns Menschen als höchstes Geschöpf der niederen Pflanze gegenüber und verbindet damit etwas für uns ganz Wunderschönes. Jesus weist uns auf den großen Unterschied hin. Denn die Lilien auf dem Feld wurden bei der Ernte mitgemäht, natürlich. Später getrocknet und wie das Unkraut im holzarmen Palästina als Brennmaterial für den Ofen in der kalten Jahreszeit verwendet. Von ihrem Ende her gesehen ist also die wunderschöne Lilie nur Brennmaterial, sehr vergänglich und dann ganz vergangen. Und doch so schön für die kurze Lebensdauer, uns zur Freude. Aber, und das ist nun ein wunderschönes Aber so ist unser Ende ja nicht wie das Ende der Blume. Was wissen wir, Gotteskinder, von unserem Lebensende? Das wissen wir, dass wir als Nachfolger von Jesus, als Kinder Gottes, unvergängliches Leben haben in der Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus stellt dann seine Frage, und dahinter steckt dieser Gedanke, ihr seid doch viel, viel, viel mehr. Sollte er dann nicht viel mehr euch versorgen, ihr Kleingläubigen? Uns versorgen? Sie und mich versorgen? Die Fürsorge Gottes ist also für uns noch viel größer. In doppelter Hinsicht, möchte ich mal sagen. Erstens, weil wir Menschen sind, wir sind die Krone der Schöpfung. Und zweitens, weil wir als Jesu Nachfolger Kinder Gottes sind, die ewig leben werden. Was für eine Perspektive, was für eine Aussicht, was für eine Gewissheit. Und dann nochmal die Frage von Jesus, sollte er nicht vielmehr euch versorgen? Und nun die zweite Perspektive, die Jesus nennt als Hilfe gegen das Sorgen. Die erste Blickrichtung war der Blick auf das von Gott Geschaffene. Es waren die Vögel und es waren die Blumen, als Beispiel für vieles andere. Und nun zweitens, der Blick auf den Herrn. Ich möchte es so nennen, die Gottesperspektive. Ist es nicht so? Wir sorgen uns oft um das Hier und Jetzt. Also das Alltägliche beschäftigt uns so sehr, dass das andere, ich nenne es das Leben mit unserem Herrn, manchmal zu kurz kommt. Ich lese Vers 31 und 32. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ich füge Lukas 18, Vers 27 noch hinzu, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott weiß um unseren Mangel. Und wo wir an unsere Grenzen kommen, da ist er unbegrenzt allmächtig. Er weiß, was ich gerade und was Sie gerade als Mangel erleiden, was Ihnen Sorgen macht. Nicht immer füllt er den Mangel aus, das wissen wir auch aus eigenem Erleben. Aber wissen wir auch dieses? Wenn er es nicht tut, also den Mangel ausfüllen, wenn er es nicht tut, dann hat er anderes, besseres vor und schenkt uns das, was wir brauchen, um mit dem Mangel zu leben und ihn dabei zu erleben. Und dann ist die Sorge fehl am Platz. Paulus schrieb an die Christen in Philippi: Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Da steht nicht vieles oder etwas, alles. Ich lasse die junge, sorgende Frau wieder zu Wort kommen. Und wir erfahren von ihrem Blickwechsel, von der ganz neu entdeckten Perspektive, von ihrer Gottesperspektive. Sie sagt, ich erkannte, dass mein Leben nicht vom Glauben, sondern von Sorgen und Groll bestimmt war. War nun nicht eine andere Blickrichtung dran? Ich dachte dann, wenn ich mich ernsthaft auf die Zusage Gottes verlassen würde, würden mir eine Menge Sorgen erspart. Aber konnte ich Gott denn wirklich zutrauen, dass er sich um meine Kleinigkeiten kümmern würde? Und bei diesem Gedanken wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie wenig ich mit allen meinen bisherigen Sorgen erreicht hatte. Wir waren durch mein Sorgen einer Lösung unserer Probleme, zum Beispiel der Geldprobleme, in keiner Weise näher gekommen. Die Sorgen haben nichts verändert. Aber stattdessen erlebten meine Kinder eine ständig bedrückte Mutter. Da bat ich Gott um Vergebung für meinen Unglauben. Soweit die junge Frau. Stichwort Unglauben. An der Stelle lasse ich Georg Müller zu Wort kommen, den weißen Vater aus Brüssel. Er sagte, wo der Glaube beginnt, da hört die Sorge auf. Und wo die Sorge beginnt, da hört der Glaube auf. Das muss ich noch einmal sagen. Wo der Glaube beginnt, da hört die Sorge auf. Und wo die Sorge beginnt, da hört der Glaube auf. Also Glaube in einer bestimmten Situation, Vertrauen zum Herrn. Dieser Mann, dieser Georg Müller, hat Glauben wirklich gelebt. Manche von uns kennen seine Geschichte vielleicht. Sich zu sorgen oder nicht zu sorgen, hat also mit unserem Glauben zu tun. Und hier lasse ich noch jemand zu Wort kommen, Yvonne Schwengeler. Und sie sagt, ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns nicht eingestehen, was unsere Sorge wirklich ist. Doppelpunkt, was ist sie? Unglaube. Nichts anderes als Unglaube. Mit unseren Sorgen sagen wir doch eigentlich, ich glaube nicht, dass Gott in der Lage ist, meine Probleme zu lösen. Ich vertraue nicht darauf, dass er sich darum kümmert. Machen wir damit Gott nicht zum Lügner, der doch in seinem Wort versprochen hat, sich um uns zu kümmern? Soweit Frau Schwengeler. Was für eine Blickrichtung beschreibt sie? Den Blick auf uns selber und auf unsere Schwierigkeiten. Wir sind ja bei der zweiten Perspektive, leben mit dem Blick auf den Herrn, in der Verbindung mit ihm. Nun, die junge Frau, von der wir jetzt schon zweimal gehört haben, bekam eine ganz andere Sicht. Sie hatte Gott wegen ihres Unglaubens um Vergebung gebeten. Und das Gegenteil vom Unglauben ist Glauben, das Ausgerichtetsein auf den Herrn in den verschiedensten Situationen, das Rechnen mit ihm. Die andere Sicht der Frau, der Blickwechsel, wird in dem deutlich, was sie weiter berichtet. Sie sagt, nun fand das Gebet einen festen Platz am Morgen und am Abend und löste das Mühlrad der ständig um Unlösbares kreisende Gedanken ab. Plötzlich war ich gespannt, wie Gott damit fertig werden würde. Ich wollte mit ihm rechnen. Ich wollte ihm vertrauen. Und es dauerte nur ein halbes Jahr. Dann waren wir unsere ständigen Geldsorgen los. Wie das geschah, das sage ich kurz. Sie berichtete es ausführlicher. Es kam ein Prüfer, um die Buchhaltung zu überprüfen. Und er staunte über das geringe Gehalt meines Mannes und setzte Hebel in Bewegung. Ich konnte es kaum fassen. Damals habe ich endgültig aufgehört, mir Sorgen zu machen. Mir ständig Sorgen zu machen. Denn nun weiß ich, dass Geldsorgen, wie alle anderen Sorgen, dazu da sind, auf den Herrn geworfen zu werden. Er sorgt. Unsere Sorgen werden von ihm entsorgt, wenn wir ihn sorgen lassen. Ihn sorgen lassen heißt, nicht mehr zu sorgen. Die Gottesperspektive, der Blick auf den Herrn, das Rechnen mit ihm, das hat die Situation dieser Frau verändert. Und in dem Lied, das wir nun singen, heißt es in der dritten Strophe, nun so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Vielleicht wissen Sie auch schon, wie dieses Lied heißt. Es ist das Lied unter der Nummer 304, Keiner wird zu Schanden. Das singen wir jetzt. Eine dritte Perspektive, der Blick auf das Wichtigste. Was nenne ich denn das Wichtigste? Nun, das finden wir in Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst. Lass das das Wichtigste sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das Übrige alles zufallen. Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es so: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Der Blick auf das Wichtigste. Merken wir, wie sehr in diesem Wort die Himmelsperspektive anklingt. Trachtet zuerst, sagt unser Herr. Es soll euch das Wichtigste sein. Und in Sprüche 1, Vers 33, da lässt der weise Salomo Gott zu Wort kommen. Der sagt, wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Auf Gott schauen, auf ihn hören, auf mit ihm rechnen und reden, dass das wichtiger ist als alles andere. Es gibt viele wichtige Dinge und die sind wichtig, gar keine Frage. Aber dass dies das Wichtigste ist. Und da möchte ich Sie erinnern an dieser Stelle an Abraham, der eines Tages mitten in einer sehr schweren Glaubensprüfung war. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seinen Sohn Isaak als Zeichen der Anbetung und des Gehorsams Gott zu opfern. Und als Isaak unterwegs nach dem Opferlamm fragte, bekam er die Antwort: Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. 1. Mose 22, 8. Und, wir wissen es, Gott hat gesorgt. Ein Tier starb auf dem Opferaltar, nicht der geliebte Sohn Abrahams. Und daraufhin gab Abraham dem Ort einen Namen: Der Herr wird sorgen. Er ist der Gott, der uns sieht und der auch für uns sorgen wird, auch da, wo wir noch gar nichts davon wahrnehmen können. Und wenn noch nichts zu sehen ist von seiner Hilfe, von einer Lösung der Probleme, dann braucht es Glauben, den Blick auf unseren Herrn und seine Zusagen. Es wird euch alles zufallen. Nach einem ersten Teil unter der Überschrift Sorgen des Lebens, einem zweiten, der so überschrieben war, Sorget nicht, sondern, in dem es um den Blickwechsel ging, die ganz andere Blickrichtung, um diese drei Perspektiven, nun noch ein ganz kurzer dritter Teil. Darum, Punkt, Punkt, Punkt. Darum. Der Abschnitt in Matthäus 6, in dem wir uns nun ab dem 25. Vers, mit dem wir uns nun ab dem 25. Vers beschäftigt haben, endet mit Vers 34. Und der beginnt so: Darum sorgt euch nicht um morgen. Und dann geht es weiter, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. In der Übersetzung Neues Leben heißt es: Jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen, die Sorgen von heute sind für heute genug. Und in diesen Worten von Jesus finden wir wieder die Tatsache, und das finde ich ganz wichtig, dass wir das sehen und stehen lassen, war für mich auch ganz wichtig: Es gibt Grund zur Sorge. Es ist nicht so, dass wir uns diese nur ausdenken. Es gibt sie wirklich, die Belastung, die Nöte. Jeder Tag hat seine Plage, sagt Jesus, und wir kennen die Plagen. Mir persönlich ist also ganz wichtig geworden bei diesem Thema, was unser Herr mir und Ihnen sagen will. Die Gründe zur Sorge, die Belastungen, die Plagen, es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Daran können wir nichts ändern. Aber daran, dass wir uns sorgen. Denn es gibt eine andere Möglichkeit, eine wunderbare Möglichkeit gibt es. Ich werfe die Lasten und Belastungen auf den Herrn, denn er sorgt für mich. Ich lebe mit dem Blick auf ihn. Das soll meine Perspektive sein in allen Situationen. Und wie heißt es in 1. Petrus 5, Vers 7? Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Also die Tatsachen, die es gibt, die Tatsachen, wegen denen wir uns gesorgt haben, die bleiben. Jesus spricht davon, jeder Tag hat seine Plage, aber unser Sorgen muss nicht bleiben. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und da wird wieder die Perspektive deutlich, der Blick auf ihn, der Blickwechsel immer wieder. Ich nenne so etwas wie ein Schlusswort, das jedem von uns ganz persönlich gilt zum Mitnehmen. Es ist von Pastor Ernst Modersohn: Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Ich sag's nochmal: Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Ich bete. Danke, lieber Herr. Und du kennst uns überhaupt. Und du kennst unser Gestern, wie es war. Und danke, dass es immer wieder Vergebung gibt für das, was nicht gut war. Du kennst unser Heute, an dem wir mit dir rechnen dürfen, in dem wir Sorgen bei dir abgeben dürfen und mit deiner Hilfe rechnen. Und du kennst auch schon unser Morgen. Herr, keiner von uns weiß, was morgen sein wird, aber danke, du kennst es schon. Und darum ist es so gut, mit dir weiterzugehen. Hab herzlichen Dank, dass wir das dürfen und dass wir auch morgen unsere Sorgen auf dich werfen können. Herr, wir möchten dich jetzt auch noch bitten für die Menschen, die es gerade ganz schwer haben. Du weißt um die Kriegsgebiete, du weißt um dein Volk Israel, du weißt um alle Nöte und Sorgen. Lieber Herr, begegne du denen, die dich kennen, begegne ihnen und sag's ihnen, dass du da bist, dass du der Lebendige bist und dass sie dir vertrauen dürfen und dass du sie siehst in allem Elend. Und Herr, du siehst auch uns jetzt, wenn wir auseinandergehen, eine neue Woche gehen. Und wir danken dir, Herr, dass du mit uns gehst. Und nicht nur mit uns gehst, sondern auch vorangehst und uns von allen Seiten umgibst und deine Hand über uns hältst. Danke dafür, Herr. Amen. Beten Sie das Vaterunser mit mir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch einmal ein Lied, und das Lied, das wir singen, sagt uns auch noch etwas zu unserem Thema. Unter anderem dies: Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Wer weiß, wie es weitergeht? Ja, mir ist genug, mein Herr geht selber mit. Nummer 378 in unserem grünen Buch. Wir dürfen unter dem Segen unseres Herrn weitergehen in eine neue Woche. Wenn Sie können, dann empfangen Sie ihn stehend. Und ich stehe auch auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und eine gute Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.